man ist vielleicht auf dem Papier dann Mehrheitsgesellschafter, aber wenn der eigene Vater zu einem spricht, dann spricht er selten als Co-Geschäftsführer zu einem, sondern natürlich immer wieder in der Rolle des Vaters.
Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Horstkötter. Heute begrüße ich meinen Gast Dominik Kretz, der Mitbegründer und Geschäftsführer des Familienunternehmens Isabella Glutenfreie Patisserie ist. Herzlich willkommen.
Hi Lea, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Glutenfreie Patisserie, wie kommt man auf diese Idee?
Also es ist tatsächlich aus einem persönlichen Bedürfnis heraus entstanden. Meine Mutter hat Zöliakie, das wurde bei ihr 2008 diagnostiziert. Das ist eine krankhafte Unverträglichkeit gegenüber Gluten. Und meine Mutter ist Italienerin, das heißt, gutes Essen hat bei uns in der Familie immer eine große Rolle gespielt. Und mit der Diagnose war es für sie auf einmal fast unmöglich, sich noch mit Getreideprodukten zu ernähren. Und so hat sie angefangen, selber sich mit, also sie hat immer schon viel gekocht, aber dann fing sie an, sich mit glutenfreien Getreidearten auseinanderzusetzen und hat dann angefangen, selber wahnsinnig viel zu backen und festgestellt, dass es doch auch im Freundeskreis zahlreiche Menschen gibt, die das benötigen. Aber irgendwann mal konnte sie die ganzen Produkte, die sie hergestellt hat, auch nicht mehr im Freundeskreis verteilen und hat dann gesagt, Mensch, ich gründe einfach ein Café, das wäre doch eine schöne, nette Idee und vielleicht gibt es ja neben mir und meinem Freundeskreis auch noch ein paar andere, die das benötigen. Und so ist die Idee entstanden. Ich habe damals noch in einer Beratung gearbeitet und wollte eigentlich anfangen zu promovieren. Das habe ich auch gemacht. Mich aber gleichzeitig in diesen Markt eingelesen und fand diesen Markt für alternative Ernährungsformen, allergenfreie Produkte einfach wahnsinnig spannend. Und habe dann relativ schnell meinen Job gekündigt. Promotion habe ich angefangen. Und dann gemeinsam mit meinen Eltern zunächst das Unternehmen gegründet und dann auch den ersten Laden eröffnet.
Jetzt seid ihr ja, glaube ich, schon, du hast eben gesagt, seit 9 Jahren am Markt. Ihr habt, glaube ich, die 11. Filiale eröffnet ihr jetzt. Ist das korrekt?
Wir öffnen die 10.
Die 10., okay. War das von Anfang an denn der Plan tatsächlich, jetzt wirklich ein größeres Unternehmen rauszumachen? Oder war tatsächlich erstmal die Idee, wir eröffnen einen Café und dann schauen wir mal weiter?
Ja, also es wäre für mich intern, es ist eine hochpolitische Frage. Meine Mutter wollte das definitiv nicht. Dem würde sie auch jedes Mal so zustimmen. Meine Mutter wollte ein Kaffeechen betreiben. Das wollte sie möglicherweise einmal pro Vierteljahr für 4 Wochen irgendwie schließen, um dann trotzdem ein wenig Freizeit zu haben. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, wie groß der Zuspruch ist und wie viel Potenzial dahinter steckt. Und es ist aber etwas anderes zu sagen, ich möchte das jetzt machen, als es dann auch tatsächlich umzusetzen. Also die Komplexität, Prozesse zu standardisieren, dass der Kunde an jedem Standort das gleiche Erlebnis hat, die Lieferung der Waren, das ganze Vorbereiten der Produkte. Das ist wirklich, wirklich herausfordernd. Und ich glaube, das wird halt massiv unterschätzt, was es heißt, generationsübergreifend mit der eigenen Familie ein Unternehmen zu gründen. Und ich sag mal, neben den fachlichen Herausforderungen, diese persönliche Herausforderung so zu managen, dass man auch noch an Heiligabend zusammen sitzen kann, ist eigentlich bei weitem die größte Challenge gewesen. Und wenn man einfach an einem anderen Lebensabschnitt steht, ich bin Ende 20 gewesen, als wir Isabella eröffnet haben. Bin, glaube ich, extrem ehrgeizig. Ich habe total Liebe, es Dinge zu schaffen. Liebe meinen Job, mag es auch, wenn es richtig knallt. Und natürlich auf der anderen Seite meine Eltern. Mein Vater hat vorher im Modebereich gearbeitet, Textilbereich, Unternehmen veräußert. Ja. Man bewegt sich so, diese Sachlichkeit darf man mir jetzt nicht übel nehmen, so Richtung dritten Lebensabschnitt, ja. Und hat dann nicht mehr vor, die Riesenbäume auszureißen. Und das in Einklang zu bringen, war, glaube ich, von allem, was wir gemacht haben, über die letzten Jahre die größte Herausforderung. Ich bin da wahnsinnig dankbar, dass wir das doch ganz gut hinbekommen haben.
Ja, das ist spannend, dass du das sagst. Denn genau dieselbe Frage hatte ich mir auch gestellt. Was bewegt einen denn tatsächlich dazu, so sag ich mal, Mitte, Ende der 20er Jahre, wo man vielleicht eher in so einem, sag ich mal, Abnabelungsprozess der Eltern ist, tatsächlich mit der Familie so ein Unternehmen zu gründen und so eng ja zusammenzuarbeiten?
Also da darf man ruhig auch mal sehr, sehr ehrlich sein, finde ich. Ich glaube, hätten wir alle gewusst, was uns erwartet, hätten wir nochmal drei Gedankenschleifen gezogen. Ich glaube, das ist im Unternehmertum, es ist Teil dessen, was man macht, nicht richtig zu wissen, auf was man sich einlässt. Ich liebe aber auch dieses Gefühl, nicht zu wissen, was ist nächstes Jahr. Ich finde das, ich mag das. Viele können damit ja nicht so richtig umgehen und werden natürlich auch keinerlei Erfahrung im Bereich Lebensmittel. Also ich kann weder kochen noch backen. Ich glaube, ich kann ganz gut über Dinge nachdenken und mich in Dinge reindenken. Aber das ist natürlich auch ein sehr komplexer und hochregulierter Tätigkeitsbereich. Und mit der Familie sind wir immer wieder so Prozesse zu finden, wie nähert man sich einer Entscheidung an, ist wirklich, wirklich herausfordernd. Ich bin 2018 im Zuge einer Anschlussfinanzierung über das Land NRW, habe ich einen erheblichen Teil der Anteile der Firma übernommen. Und es hat schon mal so ein Stück weit die Rollen verändert. Aber es ist natürlich, man ist vielleicht auf dem Papier dann Mehrheitsgesellschafter. Aber wenn der eigene Vater zu einem spricht, dann spricht er selten als Co-Geschäftsführer zu einem, sondern natürlich immer wieder in der Rolle des Vaters. Und wie bringt man diese Rollen in Einklang? Und ich glaube, ich könnte ein Buch darüber schreiben, wie herausfordernd das sowohl ist, so systemisch als Sohn zu verstehen, okay, da redet jetzt mein Vater irgendwie privat zu mir und da redet mein Vater in seiner Vaterrolle aber als Mitgeschäftsführer zu mir. Und da dieses Sentiment und auch die Emotionalität rauszulassen, ist an vielen Stellen sehr herausfordernd und kann auch einem Unternehmen echt schaden. Und da haben wir es an vielen Stellen mal besser und mal schlechter hingekriegt. Aber in Summe glaube ich doch ganz gut. Sonst wird das Unternehmen nicht da stehen, wo es steht, das zu managen.
Gibt es denn so ein Schlüsselelement oder ein oder vielleicht auch zwei Themen, wo du sagst, das sind tatsächlich so die Schlüssel, Dinge, die ihr beachtet habt, um das überhaupt hinzubekommen als Familie?
Also ich glaube, am Ende ist es so ein Stück weit ein Abnabelungsprozess oder das Verständnis für einen Abnabelungsprozess auf allen Seiten gewesen. Und auch, ich sag mal, ich glaube grundsätzlich nicht daran, dass ein Unternehmen paritätisch geführt werden kann. Es gibt einen Häuptling, man muss seine Organisation mitnehmen, glaube ich, zutiefst dran. Auch ich glaube auch, dass es ein Stück weit in Entscheidungsprozessen eine Gleichbestimmtheit zwischen unterschiedlichen handelnden Personen geben sollte. Aber es braucht eben am Ende jemanden, der sagt, und so machen wir es jetzt. Und das haben wir irgendwann mal tiefer greifend verstanden und uns dann dahingehend auch orientiert. Auch wenn das natürlich immer noch herausfordernd ist, weil mir natürlich immer eins fehlt, nämlich Lebenserfahrung. Die habe ich nicht. Also die werde ich auch nicht herzaubern können. Und sich dann aber irgendwie immer wieder auf diese Argumente zu berufen und auch zu akzeptieren, dass es ja auch ein Stück weit ist, man generationsübergreifend. Ja, also ich glaube, meine Generation nimmt die Welt nochmal ganz anders wahr, als die Generation unter mir tut. Und ich sag mal, die Generationen, die über mir sind, nehmen sie an manchen Stellen eben auch noch anders wahr. Und das irgendwie anzuerkennen und auch mit den persönlichen Leitbildern, die einen vielleicht in seiner eigenen Entwicklung geprägt haben, darüber zu reflektieren und sich zu überlegen, hey, okay, wir sehen die Welt anders, aber wie gehen wir jetzt hiermit um? Ja, wie lösen wir das denn? Und auch Argumente zählen zu lassen und nicht eben Titel oder also qua Amt oder qua Lebenserfahrung hat meine Meinung eben mehr Wert. Also das musste ich lernen, qua Amt, nur weil ich Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer bin, habe ich nicht automatisch recht und qua Lebenserfahrung hat jetzt nicht irgendeiner meiner Eltern automatisch recht. Und das war, glaube ich, das war ein weiterer Bestandteil, der uns geholfen hat.
Spannender Weg auf jeden Fall. Aber es kann ja auch eine Chance sein, denke ich, so verschiedene Generationen zu vereinen und auch die Meinung von verschiedenen Personen und Generationen auch zu hören und umzusetzen.
Genau, also für mich zählt am Ende des Tages, dass dieses Unternehmen gut funktioniert, also auf meiner beruflichen Seite und privat, dass man trotzdem ein intaktes Familienverhältnis miteinander pflegt und auch diese Rollen wirklich hart abgrenzt. Also es gibt so, dass man versucht, wenn man auch Zeit zusammen verbringt in einem Familienkontext, dann nicht direkt ins Unternehmen wieder rein switcht oder eben auch umgekehrt. Ja. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil ein Unternehmen, das man selber aufbaut und leitet, natürlich weit mehr ist als nur ein Beruf, sondern es umspannt das Leben, es bestimmt, was ich wie mache. Aber gleichzeitig braucht man auch in bestimmten Momenten einfach Phasen, in denen man das zur Seite schieben kann, um auch gedanklich neue Freiräume zu entwickeln.
Ja, stelle ich mir tatsächlich sehr anspruchsvoll vor. Vielleicht noch mal ein bisschen zurück zum Unternehmen. Ihr habt ja tatsächlich eine Marke aufgebaut mit sehr viel Verstand und Herzblut, zumindest wirkt es so nach außen. Magst du mal ein bisschen beschreiben, wie sich dieser Prozess so entwickelt hat, bis ihr, ja, zumindest mal in kurzer Form, bis ihr da wart, wo ihr jetzt seid?
Also wir haben von Anfang an sehr stark an das Thema Brandbuilding geglaubt, weil Marke eben nicht replizierbar ist. Also eine hohe Differenzierung am Markt funktioniert ja meistens, also, und auch eine bestimmte Preisdurchsetzungskraft hat man, wenn man eine Marke ist. Und wir haben gesagt, okay, wir möchten ein exzellentes Produkt kreieren, das bestimmte Eigenschaften mitsteht oder bestimmte Eigenschaften mitbringt und gleichzeitig eine Marke aufbauen, die visuell und in ihrer Ansprache das widerspiegelt, was wir in den Produkten schaffen. So, wir haben sehr, sehr früh Key Colors, also so sehr beispielhaft in bestimmte Key Colors festgelegt. Wir haben ein einheitliches Design, was unsere Packaging, was die Bildsprache betrifft, was die Ladenkonzeption. Wir machen einen Ladenbau mit einem holländischen Designer, der eigentlich vorher im Food-Bereich nichts macht, der sehr, sehr nachhaltig in dem Bereich unterwegs ist. Pete Heiner ist ja, kann man auch mal auf Instagram sich anschauen. Super cooler Typ und einfach tolle Sachen, die er macht. Und das stärkt in Summe dann auch die gesamte Schlagkraft des Unternehmens, wenn eine starke Marke dahinter steht. So war unser Verständnis davon.
Wie ist denn euer weiterer Weg geplant? Wir hatten vorher im Team ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr ja schon viel erreicht habt. Plant ihr auch einen internationalen Weg zum Beispiel oder wo geht die Reise hin für euch?
Genau, also wir haben uns jetzt an einigen Konzeptgrößen versucht. Also wir haben Standorte, die sind rein to go. Also wir betreiben einen in Düsseldorf auf der Königsallee. Das sind 17 Quadratmeter ein To-Go-Standort. Wir haben in München einen Laden, der hat knapp 380 Quadratmeter, 70 Innensitzplätze, 50 Außen. Also auch so ein bisschen in den Städten damit gespielt, mal auch zu lernen. Also ein Unternehmen muss sich ja auch die Freiheit erlauben, Dinge zu lernen. Und irgendwann mal kommt dann ja so ein Entwicklungsschritt, wo man sagt, okay, da haben wir jetzt irgendwie eine sehr gute Formel, die zwar trotzdem immer wieder Wandel unterliegt, aber die halt trotzdem so eine Winning-Formula einfach darstellt. Und für uns ist jetzt zunächst der Weg, es wird Berlin, denke ich, wird einer der nächsten Standorte sein, die wir in Angriff nehmen. Dann ist natürlich für uns das deutschsprachige Ausland, gerade innerhalb der EU, unheimlich interessant, sprich Österreich, Wien. Aber wir sind schon auch ein Metropolenkonzept. Und es gibt so ein, zwei Marken, zu denen wir hinschauen, die eine unglaublich erfolgreiche Internationalisierung auch auf den Weg gebracht haben. Aber man muss eben auch gucken, dass man diese Schritte eben auch nachhaltig geht und sie sich eben auch erlauben kann. Es gibt auch Konzepte, die eine Internationalisierung gemacht haben und dann mit den falschen Partnern das gemacht haben. So, und da sind wir behutsam. Ich glaube, das ist auch so ein Wert, der so einem Familienunternehmen inhärent ist. Okay, man guckt irgendwie, dass man das nachhaltig und eben auch beständig macht. Aber ja, der Wunsch ist da, das Unternehmen so weit zu tragen, wie es der Markt, meine eigenen Fähigkeiten und auch die Organisation es uns erlauben.
Jetzt ist es ja spannend, wenn ich so darüber nachdenke, die ganze Welt spricht über Digitalisierung, KI, eben alles verschiebt sich ja ein bisschen von analog zu digital. Und ihr geht ja einen sehr analoges Konzept. Ich habe, glaube ich, auch einen Online-Shop. Siehst du da eher einen Vorteil für euch, weil die Leute vielleicht wieder mehr auch gerne zusammenkommen und rausgehen? Oder wie siehst du diesen Twist zwischen analog und digitaler Welt für euch?
Also Gastronomie lebt ja, also wir haben eine Handels- und eine Gastro-Komponente, und also die Handelskomponente besteht aus, wir machen 60% unseres Umsatzes findet über Thekenverkauf statt, 40% findet Inhouse statt. Und das lebt davon, dass eine bestimmte Atmosphäre da ist, und die lässt sich auch für gute, also für gute Ernährungs-, für gute Nahrungsmittel lässt sie sich nur über ein Retail-Konzept darstellen, so. Und wir merken schon, also trotz Corona, trotz Inflation, trotz Ukraine und der ganzen Madness, die in dieser Welt irgendwie vor sich geht, dass die Leute nach wie vor Orte der Zusammenkunft, so dass sie dann cool sind. Also cool heißt, sie bieten mir einen Mehrwert, sie sind vielleicht in einer Form sinnstiftend, dass sie in einer Erlebniswelt schaffen, die kongruent ist mit meiner eigenen Einstellung, mit meinem eigenen Lebensempfinden, dass diese Orte auch hochfrequentiert sind. So, also was, glaube ich, nicht funktioniert, ist mehr dieses, ich meine, es ist jetzt auch keine Neuigkeit, aber sind diese Warenhauskonzepte, nur um Produkt anzubieten, machen wir halt irgendwie einen Laden auf, sondern das muss mit der Philosophie des Produktes, der Marke ineinandergreifen, damit das gut funktioniert. So. Und für uns sind das auch so Brand Experience Orte. Ja. Also, wo man die Isabella Welt einfach erleben kann. Und deswegen für uns auch sehr wichtig. Wir investieren an unterschiedlichen Stellen in Digitalisierung, also vor allem im Produktionsbereich, das ist unheimlich wichtig. Aber auch im Frontend, wir haben jetzt fast an allen Standorten kommen die Speisekarten jetzt komplett weg. Ist jetzt auch keine grandiose Neuigkeit, aber es ist trotzdem ein Schritt. Sondern okay, wir machen alles nur noch mit QR-Codes, erlaubt uns mehr Spielraum. Wir prüfen gerade, inwiefern wir Bezahlungen direkt am Tisch erlauben können, dass die Kunden es selber machen können mit ihrem mobilen Endgerät. Wir haben zum Beispiel auch das komplette Bargeld bei uns in den Läden bereits abgeschafft. Also bei uns kann man nur noch mit Karte zahlen oder mit Telefon oder Uhr eben. So, und es ist aber so schrittweise, weil wir auch merken, dass die Konsumenten, Digitalisierung wird zwar ständig, alle sind so, ja, Digitalisierung, aber wo ist denn wirklich sinnhaft? Und wo zieht denn auch der Konsument mit? Man kann Konsumenten schon erziehen, glaube ich auch, aber es muss halt trotzdem auch wirklich sinnvoll sein, weil vieles eben auch mit einem relativ hohen Invest verbunden.
Was ist denn aus deiner Sicht die größte Herausforderung, vor der ihr in den nächsten Jahren stehen werdet?
Also für uns wird, wir bilden bei uns die gesamte Wertschöpfung ab. Das heißt, wir produzieren ja auch selber. Wir beschäftigen derzeit bei uns im Produktionsbereich rund 70 Mitarbeiter. Und wir sind eine Manufaktur. Und ich sag mal, das aufs nächste Level zu heben, zu sagen, okay, wir machen jetzt nochmal x Läden auf. Was heißt es für die Produktion? Wie sind da, wie verändern sich die Prozesse? Wir kommen mit Sicherheit auch dahin, eine andere Fläche uns zu suchen als die, die wir derzeit nutzen. Und das ist aus meiner Sicht so ein Stück weit das größte Thema, weil wir mittlerweile wissen, wie Standorte funktionieren. Die Economics hinter den Standorten, die können wir relativ engmaschig steuern. Wir sind in vielem sehr systemgastronomisch über die letzten Jahre geworden, was natürlich total sinnvoll ist, also dass man den Einkauf vereinheitlicht hat, dass die Prozesse sehr standardisiert sind. Also da sehen wir jetzt gar nicht so groß die Herausforderung, aber eben Produktion, das eine, und das zweite, natürlich die Ressource Mensch. So, die Generation meiner Eltern verabschiedet sich demnächst in Rente, die Babyboomer sind vom Arbeitsmarkt weg. Wer macht es denn dann? Und da gibt es ja genug Studien, die darstellen, dass es mit dem derzeitigen Arbeitspensum den Need am Arbeitsmarkt nicht befriedigen werden oder nicht leisten können. Und was sind da die Antworten, die wir vielleicht als Unternehmen geben können, aber wo ist auch die Politik gefragt oder wo ist vielleicht auch einfach als drittes die Erkenntnis da, es gibt einfach keine Lösung. Auch das kann ja sein. Und was heißt das denn dann für uns? Und deswegen ist dieses Thema Internationalisierung für uns auch ein sehr wichtiges, weil ich
auch ein politischer Mensch bin und mit großer Sorge in vielem beobachte, was, ich bin kein Schwarzmaler, ich bin durch und durch Optimist, sonst würde man das, was ich tue, auch nicht machen, aber durchaus mit großen Bedenken die eine oder andere Entwicklung beobachte und sage, da müssen wir irgendwie auch eine Antwort für haben. Und die heißt möglicherweise, sich in Märkte zu orientieren, die etwas anders aufgestellt sind als es. Und anders aufgestellt meine ich jetzt nicht nur, dass irgendwelche Ressourcen, Ressource Mensch stärker verfügbar ist, sondern auch in ihrer Philosophie, Mentalität etwas offener, hungriger sind, als wir das hier bei uns derzeit erleben.
Jetzt bist du ja, ich glaube, du hast selber auch Philosophie studiert, habe ich gelesen. Mhm. Also du bist ja schon auch, also auch was du erzählst, irgendwie so ein spannender Mensch in dir selber. was treibt dich denn wirklich persönlich an? Also ist es dieses Thema oder, also das frage ich mich die ganze Zeit, ist es dieses Thema der glutenfreien Nahrung oder was ist so dahinter, was dich so vorwärts treibt?
Also ich finde, das Produkt ist mega geil. Wenn das Produkt nicht, ich nicht hinter dem Produkt stehen würde, könnte ich das nicht machen. Ich glaube aber grundsätzlich, dass mich der liebe Gott wirklich gesegnet hat. Ich habe viele wunderbare Fähigkeiten mitbekommen. Ich habe auch vieles, was nicht gut ist. Deswegen bin ich mir auch bewusst, gehört ja auch zu jedem Menschen dazu, das auch irgendwie anzuerkennen. Und ich finde, dass man mit dem, was man mitbekommen hat, auch eine gewisse Form des Auftrages einhergeht, diese Fähigkeiten zu nutzen. Und zwar nicht nur für sein eigenes Glücksempfinden, sondern auch, um einen Beitrag dazu zu leisten. Und das hört sich jetzt vielleicht etwas überzogen an, aber mir fällt da jetzt auch keine abgeschwächtere Form ein, das auszudrücken, um auch vielleicht diese Welt ein Stückchen besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Und wir erleben an unseren Standorten unfassbar glückliche Kunden, die wahnsinnig dankbar sind, dass es diese Art der Produkte gibt. Wir beschäftigen über die Isabella-Gruppe hinweg derzeit 250 Mitarbeiter. Da stehen Familien dahinter. Da stehen Menschen, Persönlichkeiten, Biografien dahinter. Denen bieten wir eine Tätigkeit an, mit der sie ihre Familien ernähren können. Und gleichzeitig ist intrinsisch in mir eine ganz große Motivation da, die Ideen, die ich habe, auch wirklich umzusetzen. Und das bietet mir dieses Unternehmen. Ja, es bietet mir die Möglichkeit, das, was mich kreativ auch umtreibt, in erlebte Erfahrungen, die unsere Gäste dann an den Standorten haben, umzusetzen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war eigentlich ein super Abschlusswort. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin und alles Gute. Und freue mich, euren Weg weiter zu verfolgen. Und wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.
Vielen, vielen Dank, Lea, dass ich dabei sein durfte.